Hallo, Herr Becker.
Hallo.
Das EU-Budget für das Jahr 2020 steht jetzt fest, nach langem Ringen zwischen Europaparlament und den Mitgliedstaaten. Haben solche, wie von vielen Jugendlichen aktuell geforderten Sachen wie Klima- und Digitalthemen auch eine Rolle gespielt oder ging es da eher um andere Sachen?
Da die Empfänger dieser Gelder aus dem EU-Haushalt, also die Landwirte oder die Regionen, darauf achten, dass sie das Geld weiterhin bekommen, bleibt wenig Spiel für, ja, im EU-Slang heißt es dann, für moderne Politiken, also für neue Politiken, für Klimaschutz, für Jugendbeschäftigungsprogramme, für Forschung und Entwicklung, diese ganzen neuen Themen. Und dann gibt es eben den Streit, wer spart wo und wer bekommt mehr Geld. Und in der Regel sind es die traditionellen Ausgabenblöcke, also Agrarpolitik und Strukturfonds, die sich durchsetzen, und die modernen Politiken, also Klima, Jugendbeschäftigungsinitiativen und so weiter, bei denen wird dann eben ein bisschen das Volumen zurechtgekürzt.
Das heißt, auch in diesem Haushalt von der EU kann man erwarten, dass es da keine krassen Änderungen im Vergleich zu den vorherigen gab?
Nein, das ist sehr pfadabhängig. Also es ist eine Veränderung mit kleinen Schritten, dass man ein bisschen wegkommt von diesen Agrarausgaben. Also in den 70er und 80er Jahren waren 70-80% der Ausgaben aus dem EU-Haushalt für die Agrarpolitik reserviert. Heute sind wir bei ungefähr einem Drittel, also 33% des Haushaltes. Das heißt, da hat sich schon einiges geändert, aber da hat halt eben auch 35 Jahre gedauert, bis sich da etwas geändert hat. Das heißt, das sind sehr kleine Veränderungen, die sich da einstellen. Insofern ist es eine Politik der kleinen Schritte, und die neuen Politiken können dann eben auch nur mit diesen kleinen Schritten anwachsen.
Das EU-Budget, das wird ja jedes Jahr auch festgelegt, wie Sie jetzt gesagt haben, das war ein Jahreshaushalt, aber es gibt auch einen mehrjährigen Finanzrahmen, der für 7 Jahre festgelegt wird. Ende nächsten Jahres, also Ende 2020, da wird dieser nächste 7-Jahresplan sozusagen besprochen. Ist da Raum für Neuerungen, vielleicht ein bisschen mehr als bei so einem einzelnen Jahreshaushalt?
Also um das Verhältnis zwischen diesem Jahreshaushalt und diesem mehrjährigen Finanzrahmen zu beschreiben, die Jahreshaushalte müssen sich in diesen mehrjährigen Finanzrahmen einfinden. Das heißt, mit diesen Verhandlungen über diesen 7-Jahreshaushalt werden sozusagen die Obergrenzen für die nächsten 7 Jahre für die Jahreshaushalte schon festgezogen. Das heißt, jetzt wird verhandelt, was in den nächsten 7 Jahren in den Jahreshaushalten maximal an Geld ausgegeben werden kann und darf. Und auch für die einzelnen Politiken. Das heißt, diese Verhandlungen, die jetzt schon über ein Jahr laufen, zwischen den Mitgliedstaaten und auf der Basis eines Vorschlags der Europäischen Kommission vom Mai letzten Jahres, die sind sehr wichtig für die Mitgliedstaaten, weil damit sozusagen verbindlich festgelegt wird, was bis zum Jahr 2027 für welche Politik, für welchen Begünstigten ausgegeben werden kann. Und da das so wichtig ist und da man mit diesem mehrjährigen Finanzrahmen die Eckpunkte für die Jahreshaushalte bis 2027 schon festlegt, sind die Verhandlungen sehr hart, sehr konfliktreich, und es ergeben sich noch weniger Spielräume für Veränderungen bei diesen Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen. Da geht es um ein Paket von rund 1 Billion Euro für 7 Jahre, bisschen mehr. Und da stehen auf der einen Seite die sogenannten Nettozahler, also das heißt, die mehr in den Haushalt einzahlen, als sie zurückbekommen aus Brüssel. Die stehen sich gegenüber mit den sogenannten Nettoempfängern, das heißt, die mehr aus Brüssel zurückbekommen, als sie einzahlen. Und jeder Mitgliedstaat, jede Regierung achtet darauf, dass man entweder möglichst wenig nach Brüssel bezahlt oder auf der anderen Seite möglichst viel aus Brüssel zurückbekommt. Das heißt, dass man sozusagen den eigenen Saldo möglichst positiv gestaltet. Und das ist der Maßstab, woran man misst, ob man gut verhandelt hat, ist natürlich das Ergebnis des letzten Males. Und daraus ergibt sich dann schon fast automatisch, dass die Veränderungen von einem mehrjährigen Finanzrahmen, der Ende nächsten Jahres auslaufen wird, zu dem nächsten, der halt eben 2021 bis 2027 laufen wird, dass diese Veränderungen relativ klein sein werden. Da wird es also keine großen Brüche geben, sagen wir mal, dass die Ausgaben für die Agrarpolitik, für die Landwirte in der Europäischen Union um die Hälfte gekürzt werden oder die Ausgaben für die Strukturfonds für die ärmeren Regionen deutlich zusammengestrichen werden und dafür Ausgaben für Klimaschutzprogramme deutlich erhöht werden. Das wird nicht der Fall sein. Es wird sozusagen, diese Politik der kleinen Schritte wird weiter fortgesetzt werden. Auch da wird es Kürzungen geben bei der Agrarpolitik und auch bei den Strukturfonds. Und es wird einen kleinen Aufwachs geben, sagen wir mal, für Erasmus, also für diese Förderprogramme für Studenten, die im Ausland studieren. Aber das sind keine großen Schritte, keine großen Veränderungen, die wir da erwarten dürfen.
Reden wir mal noch ein bisschen darüber, wie das jetzt hart verhandelte Budget ausgegeben wird. Im Oktober hat der EU-Rechnungshof veröffentlicht, dass es Unregelmäßigkeiten in den EU-Ausgaben gibt. Letztes Jahr sollen etwa 2,4% des EU-Haushalts falsch ausgegeben worden sein. Wo liegt das Problem? Wo wird es falsch ausgegeben?
Also erstens, das ist natürlich eine Menge Geld, die sozusagen in den Mitgliedstaaten ausgegeben wird. Also bei Strukturfonds sind es über die 7 Jahre 350 Milliarden Euro. In der jetzigen sogenannten Förderperiode, also an ärmere Regionen, die von Brüssel Geld bekommen, um Programme zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit oder Programme zum Bau von Autobahnen zu finanzieren. Da die Europäische Union sozusagen keine eigene Verwaltung hat, die Kommission ist nicht in der Region in Ostpolen und steuert dort ein Programm, um eine Autobahn zu bauen, ist sie auf die Verwaltung in den Regionen und in den Mitgliedstaaten angewiesen. Die bekommen das Geld und die müssen das Geld dann sachgemäß und richtig ausgeben. Und die Kommission und auch der Europäische Rechnungshof und auch die nationalen Rechnungshöfe, die gucken dann, ob die Region oder die jeweilige Verwaltung das auch richtig gemacht haben. Und wo viel Geld ist, gibt es viel Anreize oder auch große Anreize für Mitnahmeeffekte oder für Betrug dann dieses Ausgeben, diese Kontrollen auch, die dann durchgeführt werden, relativ kompliziert sind, gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, Fehler zu machen. Da fehlt ein Beleg, eine Quittung für die Ausgabe an ein Unternehmen zur Anschaffung einer Maschine, die aus europäischen Strukturfonds finanziert worden sind. Oder es gibt dann auch Ausgaben, die sind wirklich sozusagen betrügerisch, dass man irgendwelche Dinge finanziert mit europäischem Geld, die man eigentlich nicht finanzieren dürfte. Also es gibt dann diese schönen Beispiele, dass vor 15 Jahren die Stadt Neapel einmal ein Elton John Konzert finanziert hat aus europäischen Mitteln, um Werbung zu machen für die europäischen Strukturfonds. Das hat der Europäische Rechnungshof und auch die Europäische Kommission beanstandet und die Stadt Neapel musste das Geld dann zurückzahlen. Aber solche Dinge passieren halt eben, wo sehr viel Geld sozusagen zur Verfügung steht und wo die Anreize relativ hoch sind. Was der Rechnungshof festgestellt hat, sind falsche, nicht unbedingt betrügerische Ausgaben. Da sind auch betrügerische Ausgaben mit dabei, aber es sind auch falsche Ausgaben. Also die zweite Stelle hinterm Komma ist falsch oder die Belege wurden falsch zusammengerechnet. Also es ist nicht immer nur Betrug und 2,7% Falschausgaben sind bei 350 Milliarden schon eine ganze Menge, aber im Vergleich zu nationalen Fehlerquoten ist das noch relativ im Rahmen.
Schönen neuen Euphemismus gelernt, um sich ein bisschen Geld in die eigene Tasche zu wirtschaften. Mitnahmeeffekte. Über das EU-Budget für 2020 und über die EU-Ausgaben in den kommenden 8 Jahren habe ich gesprochen mit Peter Becker von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlichen Dank, Herr Becker, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.